Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Donald Trump, Bill Clinton, Elon Musk, Prinz Andrew und Bill Gates. Diese Namen tauchen in den Epstein-Akten auf, die das US-Justizministerium veröffentlicht hat. Aber nicht nur Namen aus Politik, Wirtschaft und Jet Set, auch die von prominenten Kunstsammlern. Wir berichten gleich über die Rolle der Kunst im System Epstein. Außerdem das System Salzburg. Intendant Markus Hinterhäuser und das Kuratorium der Festspiele sind im Konflikt über die Besetzung der Schauspielleitung. Heute gibt es dazu eine außerordentliche Kuratoriumssitzung. Dazu die Finanznöte der Metropolitan Opera in New York und Neo-Surrealismus im Max-Ernst-Museum in Brühl. Das ist Kultur heute. Jeffrey Epstein ist die zentrale Person in einem Missbrauchsskandal, der nicht nur die Vereinigten Staaten erschüttert, die aber besonders, denn auf welche Weise auch immer, ist der amtierende Präsident darin verwickelt und auch der Handelsminister. Aber in der Welt der Superreichen ist auch Kunst ein Thema und wie in den neu veröffentlichten Akten zu sehen ist, hatten, um es ganz vorsichtig auszudrücken, auch sehr prominente Sammler Kontakt zu Jeffrey Epstein. Stefan Koldorf ist unser Chefreporter Kultur und hat, man muss sagen, in den Files gelesen, denn alles durchzuarbeiten ist kaum möglich. Es sind Millionen Seiten und allein der Suchbegriff Kunst ergibt mehr als 14.000 Treffer. Stefan, was für Verbindungen hatte denn Jeffrey Epstein zur Kunst?
Also er hatte eine sehr unmittelbare, die ist allerdings eher verstörend. Er hatte vor allen Dingen in seinem Haus an der 71. Straße in New York durchaus auch Kunst, aber keine gute Kunst, das kann man, glaube ich, summierend so sagen. Eine Frauenfigur in einem Brautkleid, die zwischen den Stockwerken an einem Seil hängt. Merkwürdige Darstellungen von in der Regel unbekleideten Frauen. Aber er hatte natürlich Kunden. Er war ja in erster Linie Vermögensberater, Anlageberater. Und diese Kunden, die er hatte, die haben zum Teil auch Kunst gesammelt. Also jemand wie Elizabeth Johnson war eben nicht nur eine Kunstsammlerin, sondern auch Unternehmerin. Oder Leslie Wexner, dem hat nicht nur Victoria Secret, die Dessous-Firma gehört, sondern auch der hat von den Erlösen gerne Kunst gekauft. Richtig teure Kunst, zum Teil im zweistelligen Millionenbereich. Und so kommt es, dass auch kunstsammelnde Menschen in den Epstein-Files auftauchen.
Nun gibt's die Möglichkeit, dass die nur Kontakt zueinander hatten. Mhm. Wenn man sehr wohlhabend ist, dann trifft man sich vielleicht bei der einen oder anderen Gelegenheit. Du hast aber auch schon gesagt, Epstein ist natürlich ein Finanzberater gewesen. Welche Rolle spielt denn da möglicherweise die Kunst, wenn es darum geht, seine Finanzen besser zu sortieren, sage ich mal.
In den Vereinigten Staaten gibt es da deutlich mehr Möglichkeiten als hier bei uns in Deutschland zum Beispiel. Also ein Beispiel, wenn man Kunst, die einem privat gehört, einem Museum für eine bestimmte Zeit zur Verfügung steht, dann kann man dadurch Steuern sparen. Oder ein ganz berühmtes Gesetz der 1031 Exchange bedeutet, wenn man Kunst verkauft, vom Ertrag dann neue Kunst kauft, dann ist keines dieser Geschäfte steuerpflichtig. Weder der Kauf noch der Verkauf. Und was wie viel eingebracht hat und ob das eine vielleicht viel, viel teurer war als das andere, das spielte keine Rolle. Und zu solchen Sachen hat laut diesen Files Herr Epstein seinen Klienten geraten. Und da müssen wir aber auch nochmal sagen, das haben wir alles nicht überprüfen können. Das sind ja ganz frisch veröffentlichte Files. Also warum da bestimmte Namen genannt werden, warum da bestimmte Ereignisse behauptet werden, das muss alles mal erst noch überprüft werden.
Und es wäre auch die Frage, ob irgendetwas von dem, was da jetzt öffentlich werden wird, überhaupt illegal ist. Also so eine steuerliche Beratung, wenn man sagt, kauf die Kunst, kannst du das von der Steuer absetzen und musst dann diesen Teil deines Einkommens nicht versteuern, ist ja erstmal offenbar legal in den Vereinigten Staaten.
Wenn es so gelaufen ist, wie die Gesetze das vorsehen schon. Es gibt aber jedenfalls Andeutungen, beispielsweise im Hinblick auf die Person von Leon Black, ein ganz prominenter Kunstmensch in den Vorständen großer Museen in New York gewesen und der Mann, der für 90 Millionen Euro umgerechnet den Schrei von Edward Munch vor vielen Jahren gekauft hat. Da sollen zum Teil Käufe abgewickelt worden sein über merkwürdige Trusts in Steuerparadiesen. Da sind zum Teil auch Gelder geflossen, um Gerichtsverfahren abzuwenden, so heißt es in diesen Akten. Und dann ist es eben möglicherweise alles nicht so ganz legal gewesen.
Also die Kunst, würde ich jetzt mal vorsichtig zusammenfassend sagen, und die Welt der Finanzen sind in den Vereinigten Staaten vielleicht ein bisschen enger verbunden, als wir das in Europa kennen. Und deswegen ist da möglicherweise auch noch was Brisantes zu erwarten.
Ich glaube schon, aber ehrlich gesagt sind diese Erkenntnisse gar nicht so wahnsinnig neu. Sie werden eigentlich durch die Epstein-Files nur nochmal bestätigt. Also, dass Geldwäsche möglich ist über Kunst, weil diese Branche nach wie vor ein Geschäftsgeheimnis behauptet. Wir müssen niemandem erzählen, wo wir Bilder herhaben, wo wir sie hinverkauft
haben. Und auch
haben.
Was das Kunstwerk kostet, ist genau. Ja in höchstem Maße Verhandlungssache. Genau. Das ist ja was anderes als beim Goldpreis, der irgendwie halbwegs amtlich festgestellt wird.
Und kann sich ja übrigens auch innerhalb von 2 Wochen rapide ändern, wenn plötzlich Preise nach oben schnellen. Also das ist seit langem bekannt und hier haben wir nochmal die Bestätigung und es bekommt natürlich ein ganz besonderes Geschmäckle, weil auch einige dieser Menschen, die da Kunst sammeln, jetzt in Verbindung gebracht werden mit den viel, viel schlimmeren Dingen, die Herr Epstein gemacht hat. Also Mädchenhandel, junge Frauen und Jugendliche zu sexuellen Diensten gezwungen haben und so weiter. Und das zeigt dann auf der anderen Seite auch wieder, die Kunstwelt ist keine andere Welt, ist kein Paralleluniversum. Da finden dieselben Dinge statt wie in der sogenannten realen Welt.
Geschmäckle, vielleicht ein Begriff bald auch in Amerika. Stefan Koldorf über das Kapitel Kunst in den Epstein-Files. Dankeschön. Für viele ist ja Kunst nicht Investment, sondern Erfahrungsraum. Wortwörtlich wird sie das gerade im Museum Max Ernst in Brühl, das regelmäßig Gegenwartskunst zeigt, mit Bezug auf das Werk des Surrealisten Max Ernst. Die aktuellste von Mariana Simnet mit einer raumgreifenden multimedialen Installation. Mit Videos, Skulpturen, Malerei und Musik entwirft sie eine Art Traumlandschaft mit Kuscheltieren und bösen Traumbildern. Sabine Oelzer hat das gesehen.
Ratten, Füchse, Hasen überfahren am Straßenrand, tot und entstellt. Mariana Simnet erweckt sie in ihrer Stop-Motion-Animation Gebet für überfahrene Tiere zum Leben, Bild für Bild. Sie tanzen, spielen, wechseln Köpfe, werden zu grotesk verzerrten Wesen. Die Farben stark überzeichnet, grell und bunt, sodass sich in das morbide Treiben etwas Ironisches, Komisches einschleicht.
Ich wollte sie wieder lebendig sehen. Es hat mich traurig gemacht, dass sie auf so beiläufige Weise gestorben sind. Mich hat gestört, dass sie sterben, ohne dass jemand innehält oder Abschied nimmt. Ich wollte ihnen ein Weiterleben geben und zugleich auf das aufmerksam machen, was unter den Rädern unserer Autos geschieht. I wanted to tell their story whilst also commenting
on these brutal aspects that happen under the wheels of our car. Tod und Spiel, Grauen und Humor treffen aufeinander. Diese Gegensätze ziehen sich durch das gesamte Werk von Mariana Simnet. Die britisch-kroatische Künstlerin, 1986 in London geboren, lebt und arbeitet heute in Berlin. Ihre Arbeiten bewegen sich zwischen Film, Skulptur, Malerei und KI. 2022 war sie Teil der Biennale in Venedig, The Milk of Dreams. Jetzt zeigt das Max-Ernst-Museum in Brühl ihre Ausstellung Headless, also kopflos, mit Werken aus den vergangenen 7 Jahren. Direktorin Madeleine Frey.
In ihren Arbeiten geht es schon auch immer so um unterdrückte Sehnsüchte, um die Auseinandersetzung mit Geschlechtern, mit Hierarchien und traumartigen Welten. Und das sind ja alles Themen, die die Surrealistinnen und Surrealisten vor 100 Jahren auch benutzt haben.
In den 2 Filmprojektionen, den Videoinstallationen und Stoffskulpturen geht es traumhaft und abgründig zu. Eine zentrale Rolle spielt bei Simnet der Körper, der menschliche wie der tierische. In der Ausstellung begegnen einem lebensgroße Stoffmonster, halb Mensch, halb Einhorn, Adler oder Hase.
I am interested in dissolving borders and boundaries.
Mich interessieren sich ständig verändernde Grenzen. Dieses Gleiten zwischen Zuständen zieht sich durch fast alle meine Arbeiten.
Der Titel der Ausstellung Headless ist eine bewusste Referenz an Max Ernst und seinen surrealistischen Collageroman La Femme sans Tête. Das bedeutet 100 Köpfe, aber genauso gut auch kopflose Frau. Simnet übernimmt dieses Spiel mit Mehrdeutigkeit, widerspricht Ernst aber zugleich. Ihre farbintensiven Gemälde zitieren Motive aus seinen Collagen, wie das hybride, vogelartige Wesen Loblob. So taufte der Surrealist einst sein alter Ego. Doch statt klarer Umrisse, wie bei Ernst, lässt Simnet die Farben in ihren Gemälden ineinander fließen.
I have a very contradictory relationship to Max Ernst.
Ich habe ein sehr widersprüchliches Verhältnis zu Max Ernst. Einerseits wollte ich ihm hier in seiner Heimatstadt meine Referenz erweisen. Andererseits wollte ich nicht einfach seine Bildsprache übernehmen. Als kopflos werden Frauen oft abwertend bezeichnet. Aber gleichzeitig meint kopflos auch einen verzauberten Zustand des Suchens und Verlorenseins.
It also has a more enchanted version where you might be lost or looking for something.
Wie verzaubert wirken auch 8 Kronen, die auf Sockeln liegen. Sie bestehen aus kleinen, billigen Plastiktieren, die Simnet in Bronze gegossen hat. So wirken sie wie edler Schmuck. Jede trägt den Namen eines mythischen Wesens, etwa Athena oder Hydra. Im Mythos wird meist ihre zerstörerische Kraft betont. Simnet empowert sie gewissermaßen, gibt ihnen Macht und Glanz. Und das mit den Mitteln des Märchens und der Fantasie. Die Ausstellung erzählt von Märchen, Mythen, düsteren Ritualen und Verstörung. Man fühlt sich, als würde man mit Mariana Simnet in einer Geschichte von E.T.R. Hoffmann aufwachen oder wie durch ein Alice im Wunderland spazieren. Alles ist ein bisschen verkehrt und genau deshalb auch faszinierend. Simnet beherrscht die surrealistische Bildsprache und übersetzt sie auf geniale Weise in unsere Zeit.
Headless, eine Ausstellung von Mariana Simnet im Max-Ernst-Museum in Brühl. In den Vereinigten Staaten, da gibt's nicht die bei uns üblichen Subventionen für die Kultur. Stattdessen finanzieren sich die Institutionen über Spenden. Im Gegenzug gibt's dann, davon haben wir gerade schon gehört, Steuererleichterungen für die Spender und natürlich Ruhm, verewigt zum Beispiel auf Messing- oder Marmortafeln. Doch dieses Finanzierungssystem ist anfällig für Krisen. Die Corona-Pandemie hat die Einnahmen durch Ticketverkäufe einbrechen lassen. Die unsichere wirtschaftliche Lage hält Wohlhabende davon ab, ihr Geld der Kunst zu stiften. Das bringt eines der bedeutendsten Opernhäuser der Welt in Bedrängnis, die Metropolitan Opera in New York. Die Rettung sollte eigentlich einen Deal mit Saudi-Arabien bringen. Geld gegen Gastspiel. Aber der ist nun auch gefährdet. Martin Ganselmeier aus New York, wo immerhin noch gesungen wird.
Die Kunst muss meistens ums Geld kämpfen. Auch darum geht es in Puccinis Oper La Bohème, einer der populärsten Inszenierungen in dieser Saison an der Metropolitan Opera in New York. Met-Intendant Peter Gelb bemüht sich seit Jahren um neue Finanzquellen. Denn von der Krise durch die Corona-Pandemie hat sich die Met nie so richtig erholt. Das Spitzenorchester löste Gelb damals auf. Anschließend wanderten erstklassige Musiker ab und wichtige Sponsoren zogen sich zurück.
Ever since the pandemic, we have been suffering in needing more infusions of cash.
Seit der Pandemie sind wir ständig auf der Suche nach neuen Geldspritzen, sagte Intendant Gelb Ende September und präsentierte der Öffentlichkeit den vermeintlichen Rettungsanker. Eine Vereinbarung mit Saudi-Arabien, die der Metropolitan Opera in den nächsten 8 Jahren 200 Millionen Dollar bringen sollte. Im Gegenzug werde die Met 3 Wochen im Winter im Königlichen Opernhaus in der saudischen Hauptstadt Riad gastieren. Das rettet uns zwar noch nicht, sagte Gelb damals, aber es stärkt unsere langfristige Zukunftsfähigkeit.
I wouldn't say it's saving the Met Opera House, but I would say it is adding to its long-term sustainability.
Doch jetzt wackelt der Deal. Die saudische Regierung habe Haushaltsprobleme, räumte der Met-Intendant kürzlich ein. Er hoffe zwar, dass die Vereinbarung doch noch zustande komme, müsse aber jetzt schon drastisch einsparen. 15 Millionen in diesem Jahr, 25 Millionen im kommenden Jahr. 22 Stellen sollen wegfallen und die bestbezahlten Führungskräfte bekommen zwischen 5% und 15% weniger Gehalt. Darunter auch Intendant Peter Gelb, der 1,4 Millionen im Jahr verdient, sowie der kanadische Musikdirektor und Dirigent Yannick Nézet-Séguin, der 2 Millionen Dollar im Jahr bekommt. Der Deal mit den Saudis war ohnehin politisch umstritten. Nach Fußball und Formel 1 habe sich die saudische Regierung nun die Spitzenkultur ausgesucht, um ihr Image zu verbessern. Kritiker sprachen von Culture Washing. Met-Intendant Gelb dagegen verteidigte die Zusammenarbeit. Mein ganzes Leben lang habe ich an Projekten gearbeitet, die sozialen Wandel fördern. Dadurch entstehen Verbindungen zwischen Ländern, die voneinander lernen müssen. Nun will der Opernintendant auch vor Tabus nicht zurückschrecken. Für die beiden riesigen Wandgemälde von Marc Chagall im Eingangsbereich der Met wird ein Käufer gesucht. Er oder sie soll nicht nur den Schätzwert in Höhe von 55 Millionen Dollar bezahlen, sondern auch bereit sein, die beiden Chagalls im Opernfoyer zu belassen, gewissermaßen als Dauerleihgabe. Dafür bekäme der neue Besitzer immerhin eine Namensplakette. Eine weitere Finanzierungsidee, die Metropolitan Opera in New York könnte den Namen ihres Opernhauses verkaufen. So bereits geschehen mit dem benachbarten New York City Ballet, das im David H. Koch Theater auftritt, benannt nach dem konservativen Öl- und Chemie-Milliardär und Großspender. Auch die New Yorker Philharmonie ist in der David Geffen Hall untergebracht, benannt nach dem Musik- und Filmmagnaten. Vielleicht wird Puccinis La Bohème ja demnächst im Michael Bloomberg oder Bill Gates Opernhaus aufgeführt.
Die Metropolitan Opera in New York auf der Suche nach Geld. In anderer Not befinden sich offenbar die Salzburger Festspiele, eines der bedeutendsten Festivals in Europa. Heute gab es eine Sondersitzung des Kuratoriums, weil es Kritik gibt an der Stellenbesetzungspraxis von Intendant Markus Hinterhäuser. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs kennt die Hintergründe. Florian, es geht um die ausgeschriebene Stelle der Schauspielleitung. Favoritin des Intendanten ist offenbar die ehemalige Burgtheaterintendantin Karin Bergmann.
Das ist richtig. Und Karin Bergmann, sie war ja schon einmal Retterin in der Not, nämlich beim Burgtheater, als das in eine auch finanzielle Krise kam. Da wurde sie überraschend Intendantin, hat das auch gut gemanagt und ist jetzt in Gmunden bei einem kleinen Festival. Gut, sie ist auch über 70, also eigentlich schon wirklich im Ruhestand, aber sie ist eine erfahrene, ausgewogene und ich glaube auch sehr diplomatische Kulturmanagerin, würde ich sagen. Also eigentlich per se nicht verkehrt für diesen Job in Salzburg.
Nun gibt es heute diese Kuratoriums-Sondersitzung. Um 17 Uhr hat die begonnen. Der Salzburger Bürgermeister Bernhard Auinger, der hat sich im Vorfeld schon ziemlich empört geäußert über das Verhalten seines Intendanten, Markus Hinterhäuser. Es geht offenbar darum, wer da eigentlich bestimmt, wer jetzt die Schauspielleitung übernimmt. Und da gibt es jetzt die Kritik, dass der Intendant sich da nicht gemäß den Regeln verhalten hätte.
Ja, also der Hintergrund ist einfach der, es gab eine Kurzzeit-Schauspielchefin, Marina Davidova, die wurde aber nach einer Saison schon gekündigt, beziehungsweise es gab einen Auflösungsvertrag. Das ist alles ein bisschen dubios gewesen und ist wohl auch überwiegend auf ein Kommunikationsproblem zwischen ihr und dem Intendanten zurückzuführen, dass der Vertrag also nicht voll erfüllt wurde oder auch weiterging überhaupt, sodass jetzt Markus Hinterhäuser für dieses Jahr, für den Sommer 26, das Schauspielprogramm selber verantwortet und dann wurde eben mit dem Kuratorium verabredet, dass es ein Ausschreibungsverfahren gibt. Im Dezember lief die Frist ab, 23 Bewerbungen gab es. Und jetzt ist eben durchgesickert, dass offenbar Markus Hinterhäuser sagte, ach, mit Karin Bergmann kann ich gut und die favorisiere ich. Aber das, was eben das Merkwürdige ist, sie hat offenkundig sich nicht beworben und war auch nicht beim abschließenden Hearing. Und das ist natürlich mehr als ein Geschmäckle, weswegen man jetzt auf Deutsch gesagt sauer ist im Kuratorium und sagt, das ist kein Verhalten, das geht einfach so nicht. Hintergrund ist noch, theoretisch kann Markus Hinterhäuser so eine Besetzung schon selber entscheiden, eine Schauspieldirektion genauso wie zum Beispiel bei den Werkstätten, dass er da jemand beruft, aber ist ab einem gewissen Einkommen, ab einem gewissen Geld, was da ausgegeben wird, geht es nicht mehr. Also das wäre auch eine juristische Frage. Verdient sie so viel, dass das Kuratorium entscheiden müsste? Aber auch ungeachtet dessen ist es natürlich einfach keine Art, am Verfahren vorbei gleichsam jemand einzuschleusen.
Ja, das ist der Streitpunkt, um den es geht. Einerseits ist es die Verantwortung von Markus Hinterhäuser als Intendant, auch die Leitung des Schauspiels zu bestimmen. Andererseits hat man sich ja jetzt auf ein anderes Verfahren geeinigt. Also man hat gesagt, wir machen eine Ausschreibung und es gibt dann ein Hearing, an dem die Kandidatinnen und Kandidaten teilnehmen müssen. Ist Markus Hinterhäuser einfach davon überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben oder sucht er vielleicht den Streit mit seinem Kuratorium?
ach, er ist ja gerade auch in den letzten Jahren durchaus, sagen wir mal, noch selbstbewusster geworden, als er das früher war. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlimm und das muss man vielleicht auch haben in so einer Führungsposition, einfach seine Sachen nicht durchzudrücken, aber durchzuziehen, sein Ding zu machen, um es platt zu formulieren. Die Schwierigkeit in Salzburg, und das betrifft ihn auch ein bisschen, ist aber einfach, dass die Oper das ganz Zentrale ist. Er interessiert sich hauptsächlich für die Oper und das ist das Steckenpferd, das ist das, worum es in Salzburg geht. Und er möchte eigentlich für dieses Genre auch die meiste Aufmerksamkeit haben. Danach kommt dann direkt das Konzert und es kommt dann ein bisschen abgeschlagen erst das Schauspiel. Das war auch in den letzten Jahren bei der Vorgängerin von Davidova, das war Bettina Hering, die das einige Jahre recht solide gemacht hat, nicht spektakulär, aber eben solide. Das Schauspiel ist seit Jahren eigentlich unter Hinterhäuser so ein bisschen unter ferner Liefen. Früher waren da solche Stars wie Peter Stein oder Ivan Nagel oder auch Frank Baumbauer ja mal Schauspieldirektoren. Und daran konnten die letzten Nachfolgerinnen in dem Fall jetzt nicht mehr so richtig anknüpfen. Also das ist schon ein bisschen problematisch, auch gerade was so eine internationale Ausrichtung angeht. Dafür stand Davidova eben.
Bei den Salzburger Festspielen wird gerungen um die Leitung des Schauspiels. Heute in einer Sondersitzung des Kuratoriums der Salzburger Festspiele. Was dabei herauskommt, erfahren Sie natürlich morgen bei Kultur heute. Jörn Florian Fuchs war das. Vielen Dank. In den Kulturmeldungen mit Susanne Lohrweg geht es zunächst um Briefe und Bewerbungsschreiben bekannter Komponisten.
Dieser Fund, der wirft nämlich ein ganz neues Licht auf das Musikleben in Leipzig zur Zeit des Barock. Denn im dortigen Stadtarchiv sind unbekannte Handschriften von Johann Sebastian Bach entdeckt worden. Die Schriften geben einen guten Einblick in die Studentenszene jener Jahre und liefern Erkenntnisse über die Organisation von Bachs Kantatenaufführungen. Aber nicht nur er als bekannter Komponist hat fleißig geschrieben, auch sein Kollege Georg Philipp Telemann sowie der Schriftsteller Johann Christoph Gottsched. Die haben auch einiges zu Papier gebracht. Erstmals belegen die Quellen auch, dass der Leipziger Rat studentische Sänger und Instrumentalisten mit Stipendien förderte. Zudem fanden sich das älteste erhaltene Bewerbungsschreiben Telemanns im Leipziger Stadtarchiv. Die außergewöhnlichen Funde sind derzeit in einer Ausstellung zu sehen. Noch scheint es in Leipzig also genügend Geld für Ausstellungen und andere Kulturprojekte zu geben. Doch in der vergangenen Woche hat die Kulturministerin von Sachsen, Barbara Klepsch von der CDU, angekündigt, dass die Kultur im laufenden Haushalt um 10% gekürzt wird. Dies regt nun die Grünen auf und sie zeigen sich überrascht und verlangen, dass die Kürzungen zurückgenommen werden. Claudia Meicher, kulturpolitische Sprecherin der Fraktion, sagt, werden diese Mittel jetzt gesperrt, ist das nicht nur ein Foul gegenüber dem Parlament als Haushaltsgesetzgeber, es zerstört auch das Vertrauen in eine Politik, die kulturelle Vielfalt in Sachsen erhalten will. Vielleicht könnte man in Sachsen ansonsten überlegen, für das ein oder andere kulturelle Highlight einfach mehr Eintritt zu verlangen. So wie es die Italiener in Rom machen, wo es jetzt 2 Euro kostet, den Trevi-Brunnen anzusehen. Oder wie es die Franzosen in Paris tun, wo der Eintritt in den Louvre für ausländische Besuchende höher liegt als für Einheimische. Und das ist wohl erst der Anfang, wie Kai Rienecker aus Paris berichtet.
Die höheren Preise für Nicht-Europäer gelten inzwischen auch für die Schlösser in Versailles oder Chambord. In Versailles zahlen außereuropäische Besucher in der Hauptsaison 35 Euro Eintritt. Wer zum europäischen Wirtschaftsraum gehört, kommt günstiger weg. Briten und Schweizer gehören jedoch nicht zum EWR und müssen draufzahlen. Andere Sehenswürdigkeiten in Frankreich wollen nachziehen.
Kai Rienecker über die erhöhten Ticketpreise für Kulturinstitutionen in Frankreich. Carol Hensler wird die neue Leiterin des Kunstmuseums Winterthur. Hensler hatte während ihrer Karriere bereits für renommierte Häuser wie das Zentrum Paul Klee in Bern oder die Fondation Thyssen-Bornemisza in Madrid gearbeitet. Ihr Fokus liegt auf der modernen und zeitgenössischen Kunst, ein Profil, das ideal zur Winterthurer Sammlung passe, wie das Kunstmuseum mitteilt. In Kiew ist bei einem nächtlichen russischen Angriff nach ukrainischen Angaben ein monumentales Weltkriegsmahnmal beschädigt worden. Und zwar die sogenannte Mutter-Heimat-Statue. Sie zeigt eine 62 Meter hohe Stahlstatue einer Frau, die ein Schwert und ein Schild in die Höhe reckt. Sie war 1981 zur Erinnerung an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg eingeweiht worden und ist Teil des Nationalen Museums der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. 2023 wurden Hammer und Sichel von der kolossalen Statue entfernt, als Teil einer Kampagne, Sowjetsymbole und russische Kultur aus dem öffentlichen Raum der Ukraine zu verbannen.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lohrweg. Vielen Dank. Die Lage im Iran, die Pläne für eine Rentenreform und die für eine strategische Gasreserve, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.